Nun, die dämonischen Mächte und deren Machenschaften, und das ist eine Serie, die so ein bisschen über die Hintergründe aufklärt, oder so ein bisschen behind the scenes. Kennt ihr diese Serien, wenn behind the scenes gezeigt werden, wie man irgendwelche Dokus gedreht hat oder Filme gedreht hat, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen? Und das ist eine Serie, wo du die Möglichkeit hast, wirklich hinter die Kulissen zu schauen, in die unsichtbare Welt. Okay, also wenn in der Bibel finstere dämonische Mächte beschrieben werden, wird das oft anhand von Bildern gemacht oder wenn es für uns als Leser ganz schlimm kommt, weil wir mit diesen Dingen wenig anfangen können, weil wir so weit entfernt sind von der Geografie und von der Geschichte und von der Kultur, dann wird das auch mit Landschaften gemacht. Das heißt, bestimmte Landschaften sind besonders besetzt irgendwie mit bestimmten, also bedeutungsschwangeren Inhalten. Und so eine Gegend ist in der Bibel, eine Gegend, die heißt Bashan. Und der Höhepunkt dieser Gegend quasi ist ein Berggipfel, und zwar der Hermon, der Berg Hermon. Und wenn du diese Grafik hinter mir siehst, also die biblische Kosmologie und Geografie sind sehr, sehr eng verknüpft. Da gibt es quasi zwei verschiedene Mächte, zwei verschiedene geografische Zentren auch, wo verschiedene Gottheiten miteinander konkurrieren. Da gibt es den Ha-Sion, den Berg Zion, und dann den Ha-Hermon, den Berg Hermon. Und der Berg Hermon ist besetzt einfach mit dämonischen Mächten. Das ist das Zentrum des biblischen Baalskultes. Und diese Gegend und die Mächte, die dort regieren sozusagen, wurden Israel schon immer zum Verhängnis. Und dieser Berg wird auch der sogenannte Götterberg genannt. Also der geistliche Krieg in der Bibel wird als Krieg der territorialen Mächte bezeichnet und dargestellt, und hier auf dem Hermon, auf diesem Berg Hermon, waren die Baals Götter und Baals Priester und sehr, sehr aktiv. Wir lesen das an vielen Stellen der Bibel, ich möchte das nicht zu sehr ausführen, aber ich möchte dir nur einen Psalm vorstellen, Psalm 68, wo von diesem Götterberg die Rede ist. Wenn du Psalm 68 aufschlägst in der Bibel, dann lesen wir, einige wollen es ja genauer wissen, weil sie ihre Bibel tatsächlich mit haben. Ich finde das total super. Psalm 68 von Vers 16 lese ich. Und der Psalm fängt so an, und hier wird uns auch wieder die deutsche Übersetzung so ein bisschen zum Verhängnis. Da heißt es in der deutschen Übersetzung Berg Gottes, Berg von Bashan. Und ich habe hier so das hebräische Wort Har Elohim. Das heißt, eigentlich müsste man übersetzen, der Berg der Götter. Berg von Bashan, Berg der Gipfel. Was ist der Berg von Bashan? Der Berg von Bashan ist der nördlichste Teil von dieser Gegend von Bashan. Das ist der Hermon. Berg von Bashan, warum blickst du so voller Neid, ihr hohen Gipfel, auf den Berg, den Gott sich zum Wohnsitz erwählt hat? Und du weißt, den Berg, den Gott sich zum Wohnsitz erwählt hat, ist der Har-Sion, also der Berg Zion, den Gott sich zum Wohnsitz erwählt hat. Dort wird der Herr wohnen in aller Ewigkeit. Nach dem Motto, du wirst mich hier nicht vertreiben können. Die Wagen Gottes sind zahllos, 1000 mal 10.000. Mit ihnen zieht der Herr vom Sinai zum Heiligtum hinaufgestiegen, bist du zur Höhe, hast Gefangene mitgeführt, hast Gaben mitgenommen von Menschen und auch von Aufsässigen. Herr, Gott, um dort zu wohnen. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag. Gott trägt uns, er ist unsere Rettung. Also hier wird ein Sieg proklamiert, dass Gott von Zion mit seinem Heer auszieht zum Har-Hermon, zu diesem Berg, zu diesem riesigen, höchsten Berg übrigens in Palästina mit über 2800 Metern. Und dort wirklich Sieg hat, aber nicht nur Sieg hat über die Menschen, sondern Sieg hat in erster Linie über diese Mächte. Da heißt es weiter in dem Psalm, Gott ist für uns ein Gott, der Rettung bringt, und Gott, der Herr, führt heraus aus dem Tode. Ja, Gott zerschmettert das Haupt seiner Feinde, den Scheitel dessen, der in Sünde dahin lebt. Der Herr hat gesprochen, ich bringe von Bashan zurück, ich bringe zurück aus den Tiefen des Meeres. Der seit Vorzeiten praktizierte Baalskult ist hier zu Hause auf diesem Gebirge und wird in diesem Psalm so beschrieben. Aufgeboten hat der Herr, dein Gott, deine Macht. Bekräftige Gott, was du für uns getan hast, von deinem Tempel aus hoch über Jerusalem, wo die Könige Tribut entrichten. Drohe dem Untier im Schilf, Rotte der Stiere unter den Kälbern von der Völker. Tritt sie nieder, die nach selber gieren. Zerstreue die Völker, denen Schlachten gefallen. Also, hier werden diese Mächte auch mit Tieren verglichen. Das tut die Bibel sehr, sehr oft. Also, wer sind diese Monster und diese Tiere, die hier beschrieben werden? Nun, das sind antigöttliche, finstere Territorialmächte. Das eine ist Ägypten, weil Ägypten wird immer mit einem Tier und einem Biest im Schilf verglichen. Und das andere sind die Stiere von Bashan, diese Dämonen, diese Götter, diese Bnei Elohim, die gefallen sind und nun wirklich von Gott angegangen werden, damit Gott die Völker, die unter ihnen leiden, vernichtet. Also vom Berg Zion regiert Jahwe und hier auf diesem Götterberg regieren leider immer noch finstere Mächte mit ihren finsteren Machenschaften. Aber sie sind jetzt schon, so sagt der Psalm, dem Untergang geweiht. Also das Thema heute, das Thema letztes Mal war ja der Krieg der Sterne und heute in Anlehnung daran, eigentlich müsste ich das nennen, Jesus und Krieg der Sterne, Jesus und die dämonische Welt. Also die Frage ist natürlich, was hat Jesus mit dieser ganzen kosmischen und geografischen Kosmologie zu tun und was hat er mit dieser Weltanschauung der Bibel zu tun und vor allem, was hat das mit Golgatha zu tun und mit seinem Weg, den er für uns Menschen geht, um uns Freiheit und Befreiung zu bringen. Nun, als Jesus in diese Welt kam, wissen wir aus vielen, vielen Berichten aus der Bibel, dass das Reich der Finsternis sich massiv aufbäumt. Wir kennen den Babymord in Bethlehem, dort fängt das schon an. Und Offenbarung Kapitel 12 spricht, dass dahinter eigentlich der Drache, der siebenköpfige Drache steht, der eigentlich dieses Jesus-Baby umbringen will. Also sobald Jesus auf diese Erdoberfläche kommt, sobald er seinen öffentlichen Dienst antritt, erlebt er Widerstand aus dem Reich der Religion, aber er erlebt den Widerstand auch aus dem Reich der Rebellion. Und wir können die Evangelien querlesen, auf fast jeder Seite werden wir ähnliche Berichte lesen, die ich heute einfach aus dem Markus-Evangelium lesen möchte. Markus Kapitel 1, Vers 12, kurz darauf, das bedeutet nach der Taufe von Jesus, führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort war er 40 Tage lang den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Er lebte unter wilden Tieren und die Engel Gottes sorgten für ihn. Also vom ersten Tag seines Dienstes wurde Jesus immer und immer wieder von dämonischen oder mit dämonischen Mächten konfrontiert. Da lesen wir weiter. Nun kamen sie in eine Stadt Kapernaum. Gleich am nächsten Sabbat ging er in die Synagoge und sprach zu den Menschen. Die Zuhörer waren von seinen Worten tief beeindruckt, denn Jesus lehrte sie in einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Und da saß in der Synagoge ein Mann, der war von einem bösen Geist beherrscht. Und der schrie, zu diesem Thema böse Geister werde ich gleich noch was sagen. Er schrie, was willst du von uns, Jesus aus Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist der Heilige, den Gott gesandt hatte. Und Jesus befahl dem bösen Geist, schweig und verlass diesen Menschen. Da zerrte der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Darüber erschraken und staunten alle in der Synagoge. Einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Dieser Jesus verkündet eine neue Lehre und das mit einer Vollmacht. Seine Befehlen müssen sogar die bösen Geister gehorchen. Schnell wurde das und Jesus in ganz Galiläa bekannt. Also, Jesus drängt mit seinem Kommen in die finstere Welt ein. Sowohl die Armee der Bosheit als auch sein Oberbefehlshaber wissen, hier kommt jemand mit Vollmacht, mit Autorität, dem wir in dieser Weise noch nie erlebt haben und die wir nicht so einfach widerstehen können. Jesus hat die Vollmacht über Leviathan, Jesus hat die Vollmacht über diese Biester, die im Alten Testament so beschrieben werden, auch im Neuen Testament in Offenbarung. Und wo er hinkommt, werden Menschen frei von diesen Bindungen und sie werden ebenfalls auch gesund. Sehr viele Begegnungen, die Jesus mit Menschen hat zu seiner Zeit, sind nicht nur Begegnungen, die wir menschlich erklären können, sondern es sind immer auch Begegnungen auf einer unsichtbaren Welt der Finsternis. Und Jesus zerbricht diese Mächte, zerbricht diese Ketten der Finsternis. Da lesen wir zum Beispiel weiter im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 29, folgende. Nachdem Jesus die Synagoge verlassen hatte, ging er mit Jakobus und Johannes in Simons Haus, in dem er auch Andreas wohnte. Dort erfuhr Jesus, dass Simons Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett lag. Er ging zu ihr hin, nahm die Hand und richtete sie auf. Die anderen Evangelisten schreiben, er bedrohte dem Fieber. Es ist das gleiche Wort, das Jesus immer gebraucht oder das Evangelisten immer gebrauchen, wo es um Bedrohung von Dämonen geht. Und hier geht es um Bedrohung von Krankheiten, weil Krankheiten sehr, sehr oft an dämonische Mächte und Machenschaften und an Bindungen gebunden sind. Also er bedroht diesen Fieber, sofort verschwand das Fieber, heißt es da. Sie konnte sogar aufstehen und für ihre Gäste sorgen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen herbei. Zu diesem Wort Besessenheit werde ich gleich noch was sagen. Die ganze Stadt war vor Simons Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen von unterschiedlichen Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er den bösen Geistern zu schweigen, denn sie wussten genau, wer er war. Und die Frage ist, woher wussten sie es? Ohne dass Jesus ein Wort gesagt hatte, ohne dass er irgendwas getan hatte, sobald er irgendwo auftauchte, in einer Landschaft, in einem Dorf, in einer Stadt, sofort meldeten sich als erstes in der Regel Dämonen. Und sie bekannten ihn als den Sohn Davids, als den Sohn Gottes und hatten furchtbare Angst vor ihm. Woher kannten sie ihn? Nun, sie kannten nämlich den Sohn Gottes bereits aus der Vorzeit. Damals dienten sie ihm als göttliche Wesen. Die werden in der Bibel als Bnei Elohim beschrieben, als Söhne Gottes. Sie waren in der himmlischen Welt mit ihm. Dann kamen Zeiten von Sünde und Rebellion in Gottes Weltordnung. Die alte Schlange, die Bibel auch als Drache oder als Leviathan bezeichnet, wollte den Thron Gottes für sich allein beanspruchen. Und so stürzt Gott den Leviathan, diese alte Schlange oder den Drachen, auf die Erde und mit ihm ein ganzes Gefolge von Geistwesen, die dann im Neuen Testament Dämonen bezeichnet werden. Also die Dämonen kennen Jesus sehr, sehr gut. Sie kennen Jesus sehr, sehr gut. Und noch eins. Die Dämonen kennen Jesus persönlich. Die Dämonen kennen Jesus persönlich. Glaub mir, der Teufel und die Dämonen kennen Jesus und Gott besser als so mancher Christ. Viel, viel besser. Warum? Aus persönlichen Begegnungen, aus persönlichen Erfahrungen, persönliches Kennenlernen. Aber das Problem ist, das alles rettet sie nicht. Jakobus war ein Halbbruder von Jesus und er schreibt Folgendes zu seinen Geschwistern, nachdem Jesus schon auferstanden war. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt, also das ist dieses Schma Israel, also das Bekenntnis, dass Gott nur alleine ist. Schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Also, die Dämonen kennen Jesus, sie kennen Jesus persönlich und die Dämonen glauben an Jesus. Sie glauben wirklich an Jesus und trotzdem werden sie nicht gerettet. Warum? Sie werden Gott und Jesus nie freiwillig gehorsam sein. Sie werden Gottes Willen nie freiwillig tun. Es sei denn, dass Gott ihnen seinen Willen aufzwingt. Zum Beispiel bei der Befreiung von Dämonen sagt Jesus ein Wort und sie müssen verschwinden. Aber freiwillig Gottes Willen tun, nie im Leben. Sie werden sich freiwillig nie der Herrschaft Gottes unterordnen. Sie werden freiwillig nie Buße tun und zur Erkenntnis kommen, dass sie von ihren Sünden, von ihrem gefallenen Wesen umkehren sollen. Deswegen sind Dämonen nicht zu retten. Dämonen sind Geistwesen aus der Vorzeit. Sie haben die Aufgabe, Menschen in Aberglauben, Zauberei, Lügen und Ungehorsam gegenüber dem wahren Gott zu blenden und zu binden. Aber Dämonen können auch durchaus sehr, sehr gläubig sein, sehr, sehr religiös sein. Und gleich werden wir sehen, wie. Eines Tages heilt Jesus Kranke und setzt Menschen frei, die von Dämonen beherrscht sind. Und dann kam es zu einem folgenden Zwischenfall. Da heißt es, für Matthäus Kapitel 12 lese ich, ab Vers 22. Da wurde ein von Dämonen beherrschter, und das ist, die deutschen Übersetzungen kennen nur ein einziges Wort für dämonisch beherrschte Menschen, das heißt Besessene. Okay? Ich werde gleich dazu noch was sagen. Also dann wurde ein von Dämonen beherrschter zu ihm gebracht, blind und stumm, und er hielt an, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunte die ganze Volksmenge und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, und die es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten von ihnen. Als er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Königreich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet, und jede Stadt und jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Königreich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, dann durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist die Königsherrschaft Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Okay, eine Geschichte, die einige von euch kennen, etwas komplex, aber ich muss zunächst einmal etwas klarstellen. Also die meisten deutschen Übersetzungen kennen für das griechische Wort daimonizomenos oder daimonizomenoi nur eine einzige Übersetzung. Und sie übersetzen alles mit besessen sein. Das Problem ist, dass das deutsche Wort besessen nicht das wiedergibt, was das Wort daimonizomenoi oder daimonizomenos wirklich bedeutet. Denn das deutsche Wort besessen bedeutet in der Sprache immer, dass eine Person immer zu jeder Zeit und zu 100% von einem innenwohnenden Geist beherrscht wird. Und das ist nicht das Verständnis des Neuen Testaments, das ist nicht das Verständnis der Bibel, das ist nicht die Wortbedeutung von daimonizomenai. Also Wortklärung, kompliziert. Das Wort müsste eigentlich übersetzt werden mit unter einem dämonischen Einfluss stehen, oder von Dämonen manipuliert, gelenkt werden. Ich selbst übersetze das Wort, wenn ich darauf treffe, immer mit dämonisiert sein. Dämonisiert sein. Ich höre immer wieder von Christen vor allem die Frage, kann ein Christ besessen sein? Und da wird dieses Wort, das deutsche Wort, einfach genommen und man weiß nicht, was dahinter steckt. Jeder Christ kann in die Versuchung geraten, dämonisiert zu sein. Die Antwort der Bibel ist, sehr, sehr klar und eindeutig. Ja. Ich kann ja Folgendes sagen. Ich habe in meinem Dienst mehr dämonisierte Christen getroffen als Nicht-Christen. Aber hier heißt es, Jesus setzt Menschen frei. Jesus setzt Menschen ganzheitlich frei, an Leib, Seele und Geist. Und hier ist so ein Mann, der wirklich bedrängt ist, manipuliert ist, versucht ist und auch krank gemacht worden ist, von dämonischen Anfechtungen und Angriffen. Es war ein blinder Taubstummer und man sah an ihm tatsächlich dieses Beherrschtsein, Umgebensein, Verfolgtsein von Dämonen. Und die Volksmenge staunt nicht schlecht, als Jesus den Dämonen befiehlt, dass sie weichen und sie fragen sich, ist das nicht der Sohn Davids? Nun, der Sohn Davids, das war ein Synonym für den Messias. Sie wussten, dass wenn der Messias kommt, er wird die Macht haben, nicht nur über die Besatzungsmacht der Römer, sondern er wird auch die Vollmacht haben in der unsichtbaren, in der dämonischen Welt. Weil er ist der neue gesalbte König und er steht natürlich in seiner Autorität und seiner Vollmacht über Beelzebul. Jedoch nicht die Pharisäer. Sie beschließen bereits im selben Kapitel, wenn du Kapitel 12 liest, Vers 14, dort beschließen sie schon, dass sie Jesus umbringen wollen. Daher schreiben sie natürlich diesen Befreiungsdienst dem obersten der Dämonen, dem Beelzebul, statt. Und Beelzebul ist bekannt, ein Begriff, der bekannt geworden ist aus der zwischentestamentlichen Literatur, Pseudepigraphen heißen die, und ist auch ein Synonym des Teufels, des Obersten, der Führers des finsteren Reiches. Also Jesus legt nun dar, wie ein Reich funktioniert, wie eine Stadt, wie eine Familie funktioniert. Und wenn ein Reich bestehen bleiben will, dann gibt es keine innere Spaltung. Dann gibt es keinen Krieg innerhalb einer Familie, einer Stadt. Denn wenn das stattfindet, dann zerfällt dieses Reich. Aber das Reich der Finsternis ist noch lange nicht zerfallen, will er Ihnen deutlich machen. Es gibt nur eine Möglichkeit, um dieses Reich zu überwinden. Es muss jemand hineindringen in dieses Reich, der viel, viel größere Macht hat, der viel größere Autorität hat, der einen viel, viel höheren Paycheck hat. Und erst dann kann er diesen Obersten der finsteren Macht überwinden. Und dann sagt er damit zwischen den Zeilen, hier bin ich, hier bin ich. Ich bin genau derjenige, der gekommen ist, um diese finsteren Mächte zu besiegen und sie zu binden und Menschen von ihren Bindungen freizumachen. In Johannes, im ersten Johannes, sind Briefe desselben Apostels, Kapitel 3 von Vers 7, erklärt Jesus seine Mission. Warum kommt er in diese Welt? Er sagt das folgendermaßen: Meine Kinder, lasst euch von niemandem in die Irre führen, denn wer Gerechtigkeit tut, ist gerecht. Wie er gerecht ist, also wie Gott. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Deswegen kommt Jesus und deswegen geht Jesus den langen Weg nach Golgatha, weil er die Werke dieses obersten Prinzen der Finsternis zerstören will, komplett zunichte machen will. Jeder, der von Gott stammt, heißt es da weiter, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt und er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Also das sind radikale Worte, aber wir müssen uns Folgendes vorstellen. Jesus kommt nicht in die Welt, in diese Welt, um aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen. Das ist nicht seine Mission. Jesus kommt in diese Welt, um aus toten Menschen neugeborene Menschen zu machen. Jesus kommt nicht in diese Welt, um uns fromm zu machen. Jesus kommt in diese Welt, um uns freizusetzen von dämonischen Bindungen und Mächten, unter denen wir automatisch hineingeboren werden, sobald wir auf diesem Planeten geboren werden, weil dieser Planet ist beherrscht von dem Fürsten der Finsternis oder von dem Gott dieser Welt, wie Paulus ihn bezeichnet. Und Jesus kommt nicht in diese Welt, damit wir Angst vor dem Teufel haben, sondern Jesus kommt in die Welt, um die Werke des Teufels in uns und um uns herum zu zerstören. Ich will dich zum Schluss nochmal der Predigt wieder zurückführen in die kosmologische Geografie der Bibel und in diesen ganzen Bereich der unsichtbaren Welt. Ich glaube, jeder von euch kennt das großartigste Bekenntnis eines Apostels, eines Nachfolgers von Jesus zu seinen Lebzeiten. Das war der Petrus in Matthäus Kapitel 16, Vers 16 liest du dieses Bekenntnis. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eines der großartigsten Bekenntnisse überhaupt. Also ich steige bei dieser Geschichte dort ein Matthäus Kapitel 16 von Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, heißt es da, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Und jetzt kommen einige Antworten, einige Spekulationen. Man hat sich rumgehört. Ja, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihm und sprach, selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, übrigens Petros, das ist der Felsen, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht bezwingen. Okay, es ist ein sehr, sehr spannender Bericht und noch spannender wird dieser Bericht dann sein, wenn ich dir gleich den geografischen und den kulturellen und historischen Zusammenhang noch mal zeige, okay? Also, wo befinden sich Jesus hier mit seinen Jüngern? Nun, die Stadt wird klar benannt, das ist Caesarea Philippi. Nun, diese Stadt wurde vom Vierfürsten Herodes, Philippus, zu Ehren von des Kaisers von Rom gebaut, deswegen heißt es Caesarea, also Anspielung auf den Kaiser in Rom und Philippi auf seinen eigenen Namen Herodes Philippus. Hier in dieser Stadt lebten ausschließlich Heiden. Obwohl es auf jüdischem Territorium war, obwohl es dem Stamm Manasse gehörte, ursprünglich gesehen, wohnten hier allerdings zu Jesu Zeit ausschließlich nur Heiden. Kein Jude traute sich hierher so hoch in den Norden, denn nicht nur diese Stadt, sondern auch diese ganze Landschaft war im jüdischen Kulturgut, im jüdischen Geschichte, im jüdischen Gewissen ganz, ganz fest verankert. Warum? Es ist das Land des Baschan. Es ist das Land der Götter. Und hier ist der höchste Berg, hier ist der Ha-Hermon, es ist der große Berg, der Götterberg. Du siehst hier diesen roten Punkt, wo der Berg Hermon ist. Also hier traute sich eigentlich keiner hin. Also zur römischen Zeit heißt diese Gegend Batan oder Bania, also eine Anspielung auf Bashan. Und hier verehrte man viele Götter. Und diese Stadt befindet sich direkt am südlichen Abhang des Hermongebirges. Und bei den Jüngern und bei Jesus und bei jedem Juden, wenn er dieses Teil liest, wo Jesus hingeht, klingeln alle Glocken. Alle Glocken, alle Lichter, alle Ampeln stehen auf Rot. Da sollte man nicht hingehen, mit den Biestern sollte man sich nicht anlegen. Und Jesus geht dorthin und verbringt dort eine längere Zeit, wissen wir, also mindestens eine Woche mit seinen Jüngern in dieser Stadt und in dieser Gegend von Bashan. Und ich zeige dir mal hier eine Rekonstruktion von dem Tempel, der Tempellandschaft von Caesarea Philippi. Hier siehst du, jetzt muss ich mich orientieren, also links von dir der Tempel, das ist der Tempel zu Ehren des Kaiser Augustus. Hier wurde der Kaiser Augustus als Sohn Gottes verehrt, angebetet, ihm wurde Opfer gebracht. Dann daneben ist ein anderer Tempel, das ist der Tempel des Zeus. Und dazwischen siehst du eine kleine Lücke und da eine Grotte, das ist die Grotte des Gottes Pan. Pan war nämlich der Patrongott, der Schutzgott von Caesarea Philippi. Also, Jesus ist hier mitten unter diesem Götterberg. Eine Vielzahl von Göttern, außer diesen Göttern, wurden hier angebetet. Und jetzt fragt er seine Jünger, was denkt ihr, wer ich bin? Und hier mitten in Bashan, angesichts der Dämonen und dieser Götter, sagt Petrus dieses Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das musste hier mal ausgesprochen werden, oder? Genau das musste hier ausgesprochen werden. Genau das musste Jesus hier proklamieren, dass der Christus, der gesalbte König, hier ist Und dieser Ort gehört ihm. Er beansprucht diesen Ort für sich. Hier im Epizentrum sämtlicher dämonischer Aktivitäten in der ganzen Zeit, sowohl im ersten wie auch im zweiten Teil der Bibel. Aber das ist noch nicht alles. Dieser Text birgt ein großes Geheimnis in sich. Und viele Theologen streiten sich schon seit Jahrhunderten darüber, was diese Worte bedeuten. Das Problem ist, sie waren nie dort. Sie waren nie dort und sie kennen vieles aus der Geschichte von Caesarea Philippi nicht. Und deswegen gibt es viel Spekulation über diese Worte, auf die ich gleich eingehen werde. Nun, ich will dir nochmal den Schutzpatron von Caesarea Philippi zeigen. Es ist der Gott Pan. Pan war der Gott des Waldes und der Wiesen und auch ein Fruchtbarkeitsgott. Ich habe ja einiges ein bisschen ausgeschwärzt, weil der Pan mit einem heftigen, übergroßen Phallus dargestellt wird. Und ich denke, in einer Kirche sollte man das nicht unbedingt übertreiben. Also, er ist ein Hybridwesen. Auch das sollte uns aufhorchen lassen. Wir kennen Hybridwesen aus der Bibel, aber er ist halb Tier, halb Mensch. Und die Hirten fürchteten ihn dermaßen, weil er ihre Herden rissen, weil er dafür sorgte, dass jemand erfolglos auf der Jagd war und damit auch einen Hungertod erleiden musste und brachten ihm regelmäßig Opfer. Und wir wissen heute auch, wo die Opferstätte war für diesen Gott Pan. Und zwar hier. Ich hoffe, du siehst die Grotte. Diese Grotte ist heute zum großen Teil verschüttet. Ja, vielen Dank für das etwas abgedimmte Licht. Aber in dieser Grotte war ein ganz, ganz tiefer See, der so tief war, dass man den Boden nicht sah und kein Taucher konnte wirklich bis zum Boden tauchen. Und diese Grotte, da siehst du nochmal das andere, kleinere Bild, ist unter einem Felsplateau. Und hier opferte man, vielen Dank, hier opferte man dem Gott Pan seine Gaben. Und diese Grotte hatte einen Namen. Und jeder, der Griechisch sprach und jeder diese Gegend kannte und jeder, die Geschichte kannte und jeder, der Pan kannte und jeder, der diesen Götzendienst dort kannte, jeder, der Baschan kannte, wusste, in dieser Gegend gibt es eine Grotte. Und diese Grotte hat einen Namen und zwar heißt sie Pylai Chadu. Pforten der Hölle. Das ist dieser Ort. Die Pforten der Hölle. Also, und wenn die Menschen diesem Gott Pan opferten, dann schlachteten sie die Tiere und warfen sie in diesen Grottensee, in diesen tiefen See. Und so, wenn das Opfertier versank, bedeutet das, dass die Unterwelt, der Hades, die das Opfer annahm, das heißt auch, dass Pan dieses Opfer annahm, wenn das Tier schwimmen blieb, dann nicht, und dann drohte natürlich Unheil. Pan verbreitete unglaublich viel, viel Angst. Also, dieses ist das Pforten des Hades. Und über diesen Pforten des Hades ist ein riesiges Felsplateau. Und wenn du diese Geschichte und wenn du diese Landschaft, diese Geografie kennst, kannst du dieses Wort verstehen, was ich dir gleich noch einmal lesen werde, was du schon oft gelesen hast und vielleicht nicht wirklich verstanden hast. Da sagt Jesus, du bist Petros, also du bist der Petrus. Und jetzt fragen die Leute, bezieht sich der nächste Satz auch auf Petrus? Und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht bezwingen. Jesus sagt, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen hier, da oben, direkt vor der Nase der dämonischen Mächte, vor der Nase aller Götter dieser Welt, werde ich meine Kirche bauen. Auf diesem Felsen hier, in dieser Landschaft von Baschan, ich werde keine Macht und Ohnmacht dieser Welt, wird mich und mein Reich aufhalten. Hier mitten in Baschan werde ich meine Kirche bauen. Heute gehört diese Kirche, diese Gegend übrigens, Syrien, und in Syrien baut Gott heute und seit Ewigkeiten seine Gemeinde. Die syrische Kirche ist eine der ältesten Kirchen. Die ersten Christen war nicht nur in Palästina und in der Türkei, sondern auch in Syrien. Also Jesus kommt in dieser Welt nicht nur, um der Finsternis die Stirn zu bieten. Er fordert sie heraus und er reizt die dämonische Welt, lockt sie aus der Reserve, provoziert sie, damit sie ihre ganze Fratze und ihre, damit die aus der Reserve rauskommen, damit er ihnen sagen kann, eure Zeit ist mit meinem Kommen zu Ende. Eure Machenschaften, eure dunklen Machenschaften haben ein Ende. Mein Reich kommt und es wird stärker sein als dein Reich, als euer Reich. Und ihr werdet nichts unternehmen können, damit dass mein Reich aufgehalten wird. So, ich muss noch ein bisschen auf die Uhr achten. Ich habe mit meiner Frau eine kleine Wette laufen. Ich könnte noch sehr, sehr viel sagen über diese Gegend von Bashan und was Jesus macht. Übrigens, Jesus macht, und das ist so eine Ironie, ganz kurz, Schatz. Ganz kurz, Schatz. Also, wenn du diese biblische Kosmologie und Geografie anschaust und die im Hinterkopf behältst, wir wissen, dass nach diesem Ereignis, nach diesem großartigen Bekenntnis des Petrus, hat Jesus eine sogenannte Transfiguration, also eine Himmelserscheinung. Er geht mit den Jüngern, heißt es da, mit Petrus, Jakobus und Johannes, auf einen hohen Berg. Was ist wohl der hohe Berg, wo Jesus hingeht? Har Hermon, also der Berg Hermon. Und dort heißt es, und Elia und Mose erschienen ihm und Petrus träumt da, oh, lass uns hier drei Hütten bauen. Und ne, Jesus provoziert diese ganze Welt der Finsternis und er geht dorthin und der Vater im Himmel erscheint dann eine starke Stimme. Dieser ist mein Sohn, an ihm habe ich Gefallen. Mitten im Land der Finsternis. Jesus muss diese Welt provozieren. Okay. Also es wäre noch viel zu sagen, Schatz, aber ich glaube, heute muss ich damit mich begnügen. Okay, vielleicht nochmal ein Wort zum Schluss, beziehungsweise ein Wort, das ich schon gelesen habe, aber dass ich dir nochmal in Erinnerung rufen möchte. Aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist seine Mission. Und auch wenn du in Finsternis bist, in Bindungen bist, und ich kann dir nochmal sehr, 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 sehr wirklich nah den Workshop mit Joachim Hipfel ans Herz legen. Ich würde auch sagen, auch wenn du kein Mitarbeiter bist in der Mosaic Church, wenn du spürst, dass du bestimmte Bindungen hast, die eventuell auch aus dem Machtbereich der Finsternis zu tun haben könnten, dann bitte besuch diesen Workshop und er wird dir wirklich helfen. Gott will dir wirklich Freiheit geben, weil Jesus ist gekommen, damit du wirklich in einer vollen Freiheit lebst, dass du ohne Angst lebst, dass du ohne Sünde lebst, dass du ohne Schuld lebst, dass du ohne Belastungen lebst, ohne Bindungen lebst, ohne Belastungen in deiner Psyche, in deinem Körper lebst. Müssen nicht unbedingt immer dämonische Belastungen sein, aber können sehr, sehr oft dämonische Belastungen sein. Ich werde bei meiner nächsten Predigt darüber reden, wie dämonische Belastungen sich äußern und wie Menschen frei werden können von dämonischen Belastungen. Aber heute erstmal Schluss. Und nächsten Sonntag haben wir ja die Kienbaums bei uns und wir werden einen tollen Sonntag haben, auch zum Thema Ehe und Beziehungen. Dafür lade ich dich ein, aber heute lass es mal aufstehen, ich will dich segnen. Jesus, du kommst in dieser Welt, nicht nur, weil wir verloren sind und weil uns diese Verlorenheit in vielerlei Hinsicht krank macht, an unserem Körper, an unserer Seele, an unserem Geist, dass wir oft belastet sind, dass wir gebunden sind, dass wir oft so edle Motive und edle Wünsche haben, dass wir gut sein wollen und dass es uns oft nicht gelingt, weil wir hin und her gezerrt werden von Stimmen und Mächten und Machenschaften. die wir nicht durchblicken können, weil sie sich maskieren. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Menschen bewegst, dass du heute Menschen freisetzt in deinem Namen, dass heute Menschen berührt werden in ihrem Geist, einen Weg der Freiheit zu gehen, einen Weg der Fülle in deinem Heiligen Geist zu gehen. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich sage einfach im Namen Jesu, die Werke des Teufels sollen in deinem Leben komplett zerstört werden. Du bist dafür nicht geschaffen worden, dass der Satan und seine Schurken das Sagen haben und Einfluss haben und dich manipulieren können, sondern du bist dafür geschaffen, damit du in der Liebe zum Vater und in der Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern, in der Liebe zu Gottes Schöpfung leben kannst. Damit segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.